Aber ich möchte sozusagen unter uns fünfmal das Gespräch zunächst eröffnen. Es geht ja hier thematisch um die Möglichkeiten der Stärkung der außerschulischen oder, wie du gesagt hast, schulergänzenden Musikpädagogik und nicht das ist es letztendlich ist unsere Aufgabe doch die, wo können wir gemeinsam angreifen? Es sagt sich so schön, Vernetzung der Institutionen und Verbände. In Wirklichkeit ist es schwer zu leisten und es ist eigentlich fast schon ein kleines Ereignis, dass ihr hier so beieinander sitzt. Welche Möglichkeiten der Stärkungen, wenn man das mal priorisieren will, haltet ihr für am wichtigsten? Soll man anfangen beim Tariflohn, bei der Honorarempfehlung oder bei dem Lobbying bei der Politik? Wo ist der beste Startpunkt?
Also ich würde, glaube ich, starten. Kommt zwar später nochmal irgendwie in den Fragen. Ich glaube einfach, der Stand oder für Eltern, Schüler, der Musikunterricht, glaube ich, ist im Moment ziemlich weit hinten. Also wenn ich mir so die Fächersachen angucke, kommt alles zuerst und sogar der Sport ist vor uns und dann kommt die Musik. Und ich glaube, wenn wir das Ganze stärken wollen, ist ein ganz großer Ansatz, finde ich, dass wir auch mal dafür sorgen sollen, dass das Thema Musik einfach nach oben geht. Das geht natürlich, in meinen Augen wäre toll, wenn wir es schaffen würden, Deutschland, weil wir einen vernünftigen Musikunterricht in die Schulen zu bekommen. Das würde das ganze Thema schon mal wieder ein bisschen antreiben, dass Musik auch wieder wichtig ist. Und darauf aufbauend könnte man dann Instrumentalunterricht haben. Das geht bis, also das wäre jetzt so mein erster Ansatz, dass ich sage, in der
Und da war schon auch zu sehen, dass die Musikschule, egal öffentlich oder privat, sie waren ja auch da mit
Wir
im
standen
Stand,
daneben.
sie standen daneben,
Da war noch
dass sagen wir mal, Yamaha oder andere doch mehr Zugkraft besitzen als die Musikschule zum
Das hat
Beispiel
mich auch sehr
oder
gefrustet,
private,
ja.
Tut mir leid, ich habe im Moment kein Problem mit der Zugkraft der Musikschule.
Ja.
Und zwar einfach aus Zahlengründen. Wir haben in den letzten, jetzt weiß ich nicht, wie viele Jahre es sind, ich will es auch nicht unbedingt nachgucken. Also die erste Zahl, die ich hatte, vielleicht war die 1990, da hatten wir 870.000 Schüler, jetzt haben wir 1,4 Millionen. Also wir haben kein Nachfrageproblem, dass die Leute sich nicht dafür interessieren würden. Ich wäre natürlich jetzt als Musiker total froh, wenn wir noch mehr Leute damit begeistern könnten. Und mir reicht das auch nicht. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, wir gehören zu einer aussterbenden Spezies. Was wichtig wäre, mit solchen ähnlichen Programmen, Projekten, wie das in Nordrhein-Westfalen jedem Kind ein Instrument gewesen ist oder jetzt in veränderter Form noch ist, dafür zu sorgen, dass wirklich jedes Kind die Chance bekommt, das mal auszuprobieren. Und da sehe ich im Moment ein Problem, dass nämlich viele Elternhäuser, mit denen wir jetzt zu tun haben, im Grunde für den Wert von musikalischer Bildung abnehmendes Verständnis haben. Da gibt es eine große Vermittlungsarbeit, während früher sogar in dem wenigen in Dortmund vorhandenen Bildungsbürgertum irgendwie klar war, das gehört zu einer kompletten Bildung eines Menschen dazu, muss man es den Leuten jetzt erklären. Und da muss man es auch auf die Art und Weise erklären, dass sie es verstehen, denn viele lesen nicht mehr gerne lange Texte, die gucken vielleicht gerne mal ein kurzes Video. Also wir müssen sehen, dass wir marketingmäßig vernünftig aufgestellt bleiben und dass wir dahin gehen, wo auch tatsächlich die Kinder sind. Und da sind nun mal die allgemeinbildenden Schulen zunächst mal. Ein echtes Freiraumproblem zum Üben und zum Besuch unserer Einrichtungen sehe ich so stark jetzt nicht mehr. Die Diskussion G8, G9 hatte das in Nordrhein-Westfalen sehr stark befördert. Auch die Sorge, dass durch G8 sehr viel kippen würde. Ich halte G8 auch für den allerletzten Schwachsinn. Aber jetzt haben wir ja wieder G9 und man spürt im Moment auch, wie sich die ganze Diskussion ein bisschen entspannt. In dieser G8-Zeit hatte man dauernd Leute, die gesagt haben, nee, mein Kind kann nicht mehr und das wird alles zu viel. Die kommen jetzt im Moment nicht mehr. Ich habe zwei sehr intensiv musizierende Töchter und die sind auch im Ganztagsschulsystem drin. Und ich habe das Gefühl, die bekommen das eigentlich ganz gut geregelt. Auch in den Diskussionen, die wir mit den Schülerinnen und Schülern in Nordrhein-Westfalen in dieser Frage G8, G9 geführt haben auf Ministeriumsebene, war es so, dass die gesagt haben, wie lange die Schule dauert, ist letztlich nicht das Problem. Das Problem ist, die Hausaufgaben müssen gemacht sein. und wir kriegen dann Probleme, wenn dienstags so viel aufgegeben wird, dass man dann im Grunde genommen nicht mehr zum Unterricht gehen kann. Aber wenn ich verlässlich weiß, ich komme nach 15.30 Uhr raus und ich muss dann nicht noch dicke Pakete zu Hause erledigen, dann kriegen die Kinder das eigentlich hin. Also so ein starkes Nachfrageproblem nicht. Vielleicht noch ein Wort zu der Frage Wertschätzung und Qualität. Ja, ich glaube, mit der Wertschätzung, da muss man in zwei Richtungen schielen. Ich glaube, es gibt schon einen nicht unerheblichen Teil in der Bevölkerung, die sehen unseren Wert, auch egal über welchen Verband oder welche Organisationsform wir jetzt reden, sehen einen Wert darin, dass wir Kultur gut erhalten. Die finden das einfach wichtig, von sich aus zu sagen, Mensch, mit der Musik, das muss doch weitergeben, das muss doch auch von Generation zu Generation irgendwie weitergegeben werden. Aber das sind nicht so viele, wie es eigentlich sein müssten. Da kommen wir auch so ohne weiteres nicht ran, habe ich das Gefühl. Und ich merke eben auch, dass die Kulturpolitiker oder die Politiker in den Räten nicht gerade kulturaffiner werden. Aber, jetzt spreche ich mal für die öffentlichen Musikschulen, wir müssen auch deutlich machen, dass wir mit unseren Mitteln, und mit unseren Mitteln meine ich jetzt wirklich mit musikalischen und musikpädagogischen Mitteln, versuchen mitzuhelfen, die Probleme, die den Kommunalpolitikern auf den Nägel brennen, mit anzupacken. Ich will jetzt nicht in den Musikschulen Sozialarbeit machen, aber ich will, dass die Musikschulen sich auch verantwortlich fühlen für die Leute, die zu uns geflüchtet sind. Dass die Musikschulen sich verantwortlich fühlen auch für die Leute, die bei uns zugewandert sind und für deren kulturelle Wurzeln. Dass die Musikschulen sich auch verantwortlich fühlen für die Kinder, die es insgesamt mit Lernen und mit Übergang zwischen Schulformen schwer haben. Und das können wir mit unseren Mitteln, wenn wir uns so offen aufstellen, dass wir sagen, wir versuchen Angebote für wirklich alle Kreise zu kriegen. Ich habe jetzt gerade einen klassischen Bereich ausgelassen, ich habe jetzt nichts über behinderte Menschen gesagt, weil das ist für mich selbstverständlich. Dadurch kriegen wir Wertschätzung durch diese Offenheit.
Ich gucke in die Runde, weil ich glaube, es gibt gleich Äußerungen dazu, Meldungen.
Also was zum Beispiel die Einbindung in das Schulleben betrifft. Ich glaube, das ist für viele Kinder ist das Allerwichtigste, was in der Schule passiert. Die Schulen müssten das wertschätzen, was sie machen, die Kinder und Jugendliche. Es gibt da zum Beispiel Negativbeispiele, dass die zum Beispiel die nicht vorspielen lassen, weil es ungerecht ist, weil andere können kein Instrument. Also das gibt es. Also ja. Ich finde, bei Schulfeiern sollten alle die was können, sollten sich mit einbringen können und das sollte irgendwie möglicherweise sogar als Schulnote oder so mal, gibt es ja in verschiedenen Fällen, dass das in Schulnoten oder zum Beispiel wenn man Additum Musik macht in Bayern, Leistungskurs und so, da kann man das sehr aktiv einbringen. Also die Schulen sollten das in verschiedensten Formen, sollten die eigentlich das fördern und dann kommt auch die Wertschätzung auch bei den Eltern, weil was in der Schule wertgeschätzt wird, schätzt dann auch die Eltern wert. Das ist so.
Also ich sehe, dass sehr oft die allgemeinbildende Schule jetzt hier genannt wird. Vielleicht fehlt uns da ein Vertreter, der da auch ein bisschen was dazu sagen kann. Weil da geht es ja auch nicht immer rosig zu und die Musik hat einen ganz schweren Stand in der Schule und genau das, was du forderst, kann da eben gar nicht geleistet werden. Ein gutes Umfeld für Musik. Ist es so, dass wir uns eigentlich nur oder dass die Probleme nur immer in Bezug zur allgemeinbildenden Schule hier definiert werden können? Also es gibt ja auch einen Markt der Freiberufler, der freiberuflich tätigen Musiker und auch Pädagogen und es gibt ja immer wieder die Angriffe, dass die Nachfrage ist zwar da, aber auf der Angebotsseite gibt es Schwierigkeiten, sage ich jetzt mal so. Und das nächste, was mich interessieren würde, ist mit Berlin, was ist da jetzt gut gelaufen und was ist schlecht? Also wie kann man dann wirklich mal auch ein positives Beispiel aus der Politik bringen?
Ein kleiner Exkurs, ist auch relativ schnell erzählt. Die Berliner Kolleginnen und Kollegen sind ja traditionell, ich sag mal, ziemlich schlecht gestellt gewesen, noch vor 5 Jahren, 96%. Auf Honorarbasis tätig. Allerdings muss man auch wieder eingrenzen, nicht Honorartätigkeit, so wie man das hier in Hessen kennt, sondern auf Basis von Arbeitnehmerähnlichkeit zum allergrößten Teil. Das ist nochmal ein kleines bisschen besser. Man kämpft seit mittlerweile eigentlich Jahrzehnten darum, genau für diese Arbeitnehmerähnlichen einen Tarifvertrag zu bekommen, was eben tatsächlich auf Basis des Tarifvertragsgesetzes möglich wäre. In der Vergangenheit hat sich der Berliner Senat das immer komplett verweigert. Das hat sich geändert. Man hat tatsächlich schon in der Koalitionsvereinbarung festgeschrieben, man möchte in Verhandlungen treten mit dem Ziel, einen Tarifabschluss zu erreichen. Der Wermutstropfen, die VKA, verbietet das im Moment, den Berliner Senat. Die wollen das nicht. Verband kommunaler Arbeitgeber, also sozusagen der Arbeitgeberverband, der Tarifpartner wäre das. Okay. Es ist Verhandlungssache. Und Verhandlung heißt, man muss mächtig sein, diese Verhandlungen durchzuziehen. Das Blöde ist tatsächlich, und damit haben wir es ja immer wieder zu tun, auf der Trägerseite, diese Verschiebewarnung von Verantwortlichkeiten. Böse Zungen behaupten jetzt schon, der Senat hat nur deshalb gesagt, wir reden in Verhandlungen, weil er genau wusste, dass die VKA sagt, nein.
Kann man machen.
Ja, und dieses Spielchen hat ja schon mal stattgefunden. Wir hatten uns vorhin das Thema der Eingruppierung. Es ist nicht so, als ob Verdi da nicht aktiv gewesen wäre oder die Fachgruppe Musik. Wir haben schon insofern den Sieg errungen, als dass wir, als es um die neue Entgeltordnung im öffentlichen Dienst ging, tatsächlich im Forderungskatalog waren. Das ist nicht schlecht für so eine wirklich kleine Fachgruppe mit der großen Verdi. Nur nachdem dann die VKA zum dritten Mal gesagt hat, wir verhandeln da nicht mal drüber. Dann Verdi gezwungen zu entscheiden, wir lassen entweder die Entgeltordnung für alle Beschäftigten im öffentlichen Dienst platzen oder wir schlucken die Kröte. Nun gut, der Rest ist Geschichte. Also der Zug ist erstmal durch, sagen wir es mal so.
Das ist natürlich ziemlich demotivierend, wenn man das hört.
Ich bin auch der Meinung, dass die Musikschullehrkräfte zu niedrig eingruppiert sind. Aber das sind echt große Räder, die da zu drehen sind. Und wir versuchen auch immer mal reinzugreifen in so ein Rad. Aber das überhaupt auf die Ebene zu kriegen, wie der Kollege ja auch gerade sagt, wo man mal Leute findet, mit denen man darüber sprechen kann, ist ausgesprochen schwierig. Und wir sitzen ja als VDM nicht irgendwie an einem Tisch, wo Tarife verhandelt werden. Und die VKA agiert da sehr unabhängig. Und das in Berlin ist wahrscheinlich eine prinzipielle Frage für die VKA. Da geht es noch nicht mal um die paar Musikschullehrer sozusagen, sondern da geht es darum zu sagen, nee, sowas machen wir mal grundsätzlich nicht. Und das ist natürlich wirklich ein Jammer, weil in Berlin eigentlich die Ampeln ja so ein bisschen auf Grün standen. Letztlich ist es ja aber so, dass zumindest ein paar Stellen bei den Musikschulen jetzt Funktionsstellen sind, dazugekommen sind und dass auch nicht alles Geld an den klebrigen Fingern der Bezirke hängen geblieben ist, sondern zum Teil auch wirklich bei den Musikschulen angekommen ist. Also in Berlin, finde ich, geht es aufwärts. Hier in Hessen, das wusste ich nicht, dass es hier scheinbar schlechter ist. Es gibt in anderen Städten im Moment deutliche Zeichen dafür, dass Kommunen sich auch besinnen und sagen, nee, wir müssen die tarifliche Beschäftigung ausbauen, natürlich auf dieser neuen B-Ebene. So Beispiele dafür wären Leipzig, Hamburg, Münster, Stuttgart, Mettmann, Köln. Alles Städte, wo zum Teil auch durch gezielten Druck und durch gezielte Aktionen von Freiberuflern mit Hilfe von Verdi gelungen ist, doch ein Klima entstehen zu lassen, wo die Räte dann gesagt haben, wir machen das.
Also wir wandeln die Honorarstellen um in
genau. Und zwar genauso, wie Sie das jetzt gerade sagen, da sind dann also keine Stellen für Dritte geschaffen worden sozusagen, sondern man hat gesagt, wir versuchen die Leute, die jetzt hier langjährig die Arbeit machen, dann auch tatsächlich im Tarif reinzuholen.
Weil man eben auch sagen muss, die Umstände sind eben gerade in den letzten 2-3 Jahren relativ günstig gewesen insofern, dass das eben nicht ausschlaggebend eine Überzeugung da sein musste, sondern es ist auch mal das Risiko gestiegen, denn es ist noch nicht so lange her, da stand im Raum tatsächlich, dass die Honorarbeschäftigung zumindest an kommunalen Musikschulen grundsätzlich problematisch werden könnte. Ja, also die Frage des Statuses, ist das überhaupt rechtens, Honorarbeschäftigung an kommunalen Musikschulen? Ob oder auch nicht. Das hat sich jetzt zwar
auf einem Feld hat sich das erledigt, was kann er wiederkommen?
Genau. Also das erklärt für mich, dass auch quasi zeitgleich es tatsächlich punktuell wirklich möglich war, signifikante Verbesserungen zu erreichen. Dennoch bleibt es eben für mich immer so eine Grundsatzfrage, es wirkt immer alles so freiwillig, auf gut Dünken. Und dadurch wird es unsicher. Und für mich ist tatsächlich die Frage, wie weit geht staatliche Verantwortung in dem Fall oder das staatliche Interesse? Ja, ja, ist vielleicht bekannt, die Fachgruppe Musik, Stichwort Umfrage, es gibt auch noch andere Verbände, die Umfragen machen, auch der DDKV, Wir haben uns die Mühe gemacht und haben nach der zweiten und nach der dritten Umfrage auf allen Ebenen, Bund, Länder, Kommunen, des Städtetages, angefragt, wie sie zu diesen Ergebnissen stehen, also zu dieser prekären Situation, die ja nun wirklich mittlerweile jeder kennt. Die größte Antwort oder die Antwort, die wir am häufigsten bekommen haben, es täte Ihnen sehr, sehr leid, aber Sie sind nicht zuständig.
Ja.
Das funktioniert fantastisch, dieses Hin- und Herschieben. Also, es ist nicht nur eine Frage, die richtigen Leute an den Tisch zu kriegen, sondern überhaupt einen zu kriegen, der was sagen kann
und will. Und was verändern kann.
Ja, Zeit ist auch ein ganz wichtiges Problem. Da wünsche ich mir tatsächlich was. Aber das hat eben auch etwas mit Anerkennung zu tun. Ja, also wir kennen alle die Sonntagsreden. Also auf dem Papier müssen wir nicht begründen, warum musikalische Bildung oder kulturelle Bildung wichtig ist, warum die systemrelevant ist. Ja, ich bin der Letzte, der das als erstes Argument gibt, aber eine günstigere soziale Absicherung als Musik machen zu lassen oder bessere Bindung an die Gesellschaft als Musik machen zu lassen, gibt es nicht. Das ist günstiger als jede Hilfe, die das Jugendamt oder Sozialamt gewährt. Aber das ist für mich wirklich ein Randeffekt. Und trotzdem muss man immer wieder dann um jeden einzelnen Euro kämpfen. Und zwar egal in welcher Struktur.
Ich meine, die Frage, die man sich ja auch, und das müssen sich die Politiker ja stellen, wollen, will die Politik denn einen flächendeckend komplett geförderten Musikunterricht haben, ja oder nein? Ich meine, da äußert sich ja eigentlich keiner zu. Man schiebt so ein bisschen in uns Verbände, wir können uns jetzt hier ein bisschen zerhacken, du kriegst was mehr, du kriegst was weniger oder gar nichts. Aber die Frage ist doch mal politisch, wenn ich so in Gremien gehe, kriege ich immer zu hören, ja, Musik ist ganz, ganz wichtig. Punkt. Ein Ergebnis kommt da nie raus. Also wenn es dann wirklich um Zahlen geht, ich habe es jetzt gerade selber in der eigenen Schule verhandelt mit der Kommune, wie zäh und wie lange das ist. Und da muss man sich wirklich fragen, wie wird denn dann auch gefördert? Ich habe jetzt so ein Beispiel gelesen, VDM Düsseldorf gestern, dass da ein neues System an Beiträgen ist, dass also gesagt wird, nach Einkommen wird der Beitrag gemacht. Das heißt, Familien, die vernünftig Geld verdienen, die zahlen auch den normal kalkulierten Beitrag in der Musikschule, die anderen bekommen Rabatte. Das stärkt natürlich auch den Markt, vernünftige Honorare aufzurufen auf dem Musikschulmarkt. Das finde ich schon mal ein ziemlich guter Ansatz. Und dann kann man eben die Kinder, die jetzt wirklich den Förderbedarf haben, auch sehr, sehr stark und sehr vernünftig fördern. Das ist zum Beispiel ja mal ein Modell, das ist ganz okay, aber das können wir ja als Verbände irgendwo nicht bestimmen, sondern das muss ja die Politik sagen, was sie jetzt haben will. Sieht die Politik es also wichtig an und zu sagen, ja, wir wollen auch keine schwarzen Löcher mehr, wir wollen, dass der gesamte Musikunterricht in Deutschland gefördert wird oder nicht? Ne, der andere Weg wäre jetzt auch wieder zu sagen, möchte die Politik ein sozialpflichtiges Verhältnis in einer Musikschule fördern? Ist ja auch machbar. Da könnte man ja auch sagen, wenn eine Musikschule ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis macht, egal in welcher Trägerschaft, kann das mit einem bestimmten Prozentsatz gefördert werden. So, dass wir da auch auf vernünftige Beiträge kommen. Aber das sind Sachen, die müssen wir vielleicht als Verbände nach vorne schieben. Aber die müssen wir, glaube ich, auch mit so einer Kraft nach vorne schieben, damit man überhaupt ein Politiker dann wirklich darauf reagiert.
Aber die Details, die reden wir jetzt ja gerade von Düsseldorf, das sind letztlich immer die Kommunen ansprechbar.
Genau.
Insofern, die Kommunen können natürlich eigentlich nicht sagen, wir sind nicht dafür zuständig. Also für die Frage der prekären Beschäftigung sind bei kommunalen Musikschulen die Kommunen oder die kommunalen
Genau.
Ich muss mich korrigieren. Da hat man jemanden eigentlich, den man sich an, wenn er nicht wegflutscht, ne, den man anpacken
kann. Da muss ich mich korrigieren bzw. präzisieren. Stimmt, die Träger haben nicht gesagt, wir sind nicht zuständig. Haben wir gesagt, wir können nicht,
genau.
Weil ja, das die anderen müssten.
Ja, nee, gut, das für mich nicht anders. Also die kommunalen Spitzenverbände, die könnten natürlich sagen, das tun sie auch, das müssen die Kommunen vor Ort entscheiden. Jede Kommune ist ja nun mal diese sogenannte freiwillige Leistung, dieser Blödsinn. Die ja, Kommunen haben die Möglichkeit, das mit den Musikschulen so auszugestalten, wie sie meinen, dass das ausgestaltet werden soll im Rahmen der gesetzlichen möglich oder Regelung. Und das tun die höchst unterschiedlich. Düsseldorf ist für mich eigentlich kein gutes Beispiel, Herr Müller, weil es ist leider nicht so, wie Sie das gerade gesagt haben, dass die einen Rabatt kriegen, sondern Düsseldorf fährt meines Erachtens einen Harakiri-Kurs. Die lassen ihre Entgelte letztlich, wenn ich das richtig verstanden habe, so wie sie sind, nehmen ihnen den ermäßigten Bereich.
Ein paar also machen einen Zuschlag.
Das wollte ich gerade erzählen.
Ja,
nehmen richtig. Da ein paar Leute mehr rein, die sagen jetzt nicht nur die Leute mit Düsseldorf-Pass kriegen 50% der Ermäßigung, sondern bis zu 50.000, wobei ich nicht weiß, wie sie die 50.000 berechnen wollen. Und dann gibt es für die, die dann drüber sind, auf die jetzigen Tarife 25% Aufschlag und für die, die dann noch drüber sind, 100% Aufschlag. Und das bedeutet natürlich, dass man ganze Gruppen dann aus der Musikschule letztlich rausdrängt, denn auch jemand, der über 50.000 Euro kriegt, der wird nicht, wenn er seine Musikschulrechnung auf einmal um 25% erhöht kriegt, dabei bleiben. Das halte ich für absolut bildungsfeindlich. Das Zweite, was ich dafür bildungsfeindlich halte, ist, ich habe das mal kurz durchkalkuliert, Düsseldorf ist jetzt ein bisschen kleiner als meine Musikschule, für die Prüfung der Unterlagen, die da vorgelegt werden müssen. Man muss sich 4 oder 5 Leute einstellen. Gut. Dafür würde ich lieber 4 oder 5 Musikschullehrer einstellen,
das
als für so einen Quatsch.
Also, ich sag mal so bildungsfeindlich, finde ich jetzt nicht so extrem. Es kommt natürlich darauf an, was kommt da jetzt für einen Zuschlag, wie kommt da jetzt unterm Strich raus, was kostet es jetzt. Ne? Ich weiß nicht, die Beiträge der Musikschule in Düsseldorf, aber ich sage mal so, wir müssen ja eigentlich auch auf dem freien Markt, wir müssen ja einen Beitrag aufrufen, womit wir Verwaltung bezahlt bekommen, Lehrer vernünftig oder Lehrerinnen vernünftig bezahlt bekommen und so weiter, das ist ja nun mal der Beitrag. Ich sage mal, es kann ja nicht sein, dass jede Handwerkerrechnung, wenn man da drauf guckt auf den Stundensatz, dass die höher ist als ein Stundensatz in jeder Musikschule. Ich meine, da verkaufen wir uns einfach unter Wert und dabei sind wir jetzt eigentlich wieder bei Ihrer Ausgangsfrage, ganz am Anfang. Ich wollte auch gar nicht darauf hin, dass wir zu wenig Schüler bekommen. Ne? Das ist, glaube ich, ganz okay, aber die Wertigkeit, die stimmt eben nicht. Am Musikunterricht wird dann nun mal gespart. Da wird dann gesagt, naja, das ist wie mit den Musikern, die jetzt rausgehen und sagen, ja, Gage kriegst du keine, wir stellen einen Hut auf. So, ne? Da ist ja ungefähr das Ding. Dir macht doch Musik Spaß. Ich meine, dann kannst du doch auch mal noch den Wettbewerbsvorbereitungen machen. Das ist doch okay, macht doch Freude. So, und das ist ein Problem, was wir auch als Musiker, glaube ich, transportieren müssen, dass das ein Beruf ist, womit wir unsere Brötchen zahlen müssen.
Das sind übrigens nicht nur die Musiker. Ich bin ja auch Geschäftsbereichsleiter innerhalb eines großen kulturellen Eigenbetriebs. Mhm. Der Künstler als solcher neigt zur Selbstausbeute.
Genau.
Und das weiß die andere Seite auch.
Richtig.
Und da geht es genauso um Leute, die im Bereich bildende Kunst unterwegs sind. Ganz schlimm, Schauspieler, gucken Sie sich mal an, was Schauspieler für Verträge, also so Anfängerschauspieler für Verträge auch mit kommunalen Bühnen haben. Da sind also ganz, also vom Einkommen drin stehen, die dürfen im Grunde genommen keinen Abend irgendwie frei verfügen, sondern sie müssen nur zu Hause sein, für den Fall, dass jemand krank wird und sie angerufen werden. Grauenhaft. Aber die möchten eben gerne Schauspieler sein. Und das weiß man und das nutzt man aus. Und natürlich ist das ein bisschen bei unseren Kolleginnen und Kollegen auch so, dass man weiß, die brennen für ihre Sache, das sind Überzeugungstäter. Und die kommen dann auch für etwas weniger Geld. Das ist auch meines Erachtens eines der Probleme in Berlin. Dazu kommt dann eben noch, dass Berlin als Stadt attraktiv ist. Und dann, ne, du brennst doch für deinen Beruf, darfst in der Hauptstadt arbeiten und Geld willst du auch noch dafür. Das kriegen sie inzwischen auf dem platten Land so ohne weiteres nicht mehr. Also in unserer Umfrage, von der ich vorhin erzählt hatte, zu Beschäftigungsverhältnissen, war auch die Frage drin, kriegt ihr denn TVEG-Stellen wieder besetzt? Kriegt ihr denn Honorarstellen oder Honorarstunden wieder besetzt? Und da fangen die Ersten an zu sagen, nee, kriegen wir nicht mehr. Und ich weiß das auch aus Kollegengesprächen, dass man, je weiter das von den Zentren weg ist, umso schwieriger hat man es auch, ordentliche Stellen, eine halbe Stelle Geige oder eine Dreiviertelstelle Klarinette oder so besetzt zu kriegen. Ganz klar, weil natürlich auf dem platten Land drumherum noch weniger Verdienstmöglichkeiten sind und man selber da vielleicht auch nicht so gerne, hoffentlich habe ich das keinem so nahe getreten, und man selbst da vielleicht nicht so gerne wohnen möchte, im Gegensatz zu Berlin oder zu München oder selbst zu, sag mal, selbst zu Dortmund, wo eben noch mehr Möglichkeiten da sind. Also diese Frage der Selbstausbeutung spielt da schon eine große Rolle.
Also zum Beispiel in Bayern, wenn ich richtig informiert bin, gibt es für Leute, die übers weite Land fahren, für Unterricht, wenn projektweise Unterstützung für Einzelkämpfer. Also das, da gibt es wirklich, Frau Fink weiß das beste Bescheid.
Bisschen lauter.
Projektförderung der freiberuflichen Musikpädagogen in also flächendeckend in den Gebieten, wo die sogenannten weißen Flecken sind, also wo kein Musikschulunterricht angeboten werden kann.
Wie funktioniert das? Gibt es denn da ein festes Budget pro Jahr und wird es auch abgerufen? Funktioniert das oder ist das mehr so ein politischer Wille?
Nein, also das Budget für die privaten Musikinstitute und für die freiberuflichen Musikpädagogen, und also von den freiberuflichen Musikpädagogen haben wir ca. 50 bis 70 Antragstellungen im Jahr.
Okay.
Haben Sie ein Volumen, so, um das es da ungefähr geht?
Ein Volumen für die freiberuflichen
Musikpädagogen? In Euro.
Was die bekommen?
Nee, der Topf sozusagen.
Der Topf. Eine
Vorstellung. Wie hoch der Topf? Ja. Nur für die freiberuflichen Musikpädagogen kann man sagen 40.000.
Ja.
Aber es ist einer der Säulen in dieser Projektförderung, was zum Beispiel in Regionen gefördert wird, wo keine Musikschule oder kein
Musikschule. Das sind Landesmittel, ja?
Das sind Landesmittel.
Das ist in Bayern. Das ist immer bei dem Thema, wenn die Kommunen nicht zahlen wollen, die KVA, wer könnte denn sonst noch Gelder beibringen?
Das ist für mich
Städte und Gemeindebund, Länder,
Frage der Interessenslage.
Sponsoren. Ich spiele jetzt ein bisschen rum, aber ja, Entschuldigung.
Genau. Es ist ja nicht so, als ob man da was Neues erfinden müsste, wenn man sich mal so im europäischen Ausland ein bisschen umschaut. Es gibt Beispiele, wo Lösungen gefunden worden sind. Österreich, Finnland. Österreich hat ein ähnliches Problem, je weiter weg, je tiefer im Tal, umso schwieriger war das mit der Versorgung. Das ist dann auch abgebrochen. Mittlerweile hat sich hier, das ist dann auf Kantonsebene, hat man sich entschlossen, sozusagen das in Landeshoheit zu übernehmen. Mhm. 100% Festanstellung. Allerdings, was auch schon angedeutet worden ist, natürlich auch mit Dienstverpflichtung. Das heißt, da muss man dann eben auch ins Tal. Und zwar ganz hinter. das ist dann aber auch ganz klar, weil hier hat sich dann das Bundesland tatsächlich dazu bekannt gesagt, das ist unser Interesse. Wir wollen die Versorgung sicherstellen. Punkt. Und dann ist das möglich.
Das ist ja das, was ich eben sage.
Finnland geht da sogar noch einen Schritt weiter, also dann tatsächlich auf staatlicher Ebene, wo dann diese Ausbildung sogar noch integriert ist in die schulische Ausbildung. Wäre auch ein möglicher Weg. Also ist jetzt nicht so, als ob man da neue Dinge erfinden müsste. Man muss auch jetzt nicht schauen, wie kann man jetzt den Fall noch fördern oder den fördern. Das sind für mich so kleine Flicken, die man vielleicht da noch draufkleben könnte und da klärt aber nicht das grundsätzliche Problem. Es ist die Frage, welches Interesse hat diese Gesellschaft? Mhm. Und wir müssen uns nicht überzeugen, wir wissen, es ist wichtig, es ist systemrelevant. Und jetzt ist dann die nächste Frage, wie überzeugen wir die, die es dann letztendlich auch bezahlen müssten? Ja, im Moment bezahlen die Eltern, die müssen wir nicht überzeugen, im Prinzip bezahlen wir selbst. Uns müssen wir auch überzeugen, dass es wichtig ist. Und jetzt müssen wir mal schauen. Der Staat, egal erstmal auf welcher Ebene, in der Bundesrepublik schauen, ist mir jetzt erstmal egal, wer es dann macht. Am Ende ist die Frage, wo steckt Verantwortung? Und wir hatten vorhin, Sie hatten es ganz kurz angedeutet, dieses Unwort der Freiwilligkeit. Das ist für mich ein riesengroßes Missverständnis. Die Frage der Daseinsvorsorge, der kulturellen Bildung ist nicht freiwillig. Da kann man schauen, auf gesetzliche Ebenen, egal wohin, das geht bloß bei den allgemeinen Menschenrechten, das geht bei der Kinderrechtskonvention geht es weiter, Verfassung, überall finden sich Punkte, die genau diesen Anspruch eigentlich festzogen, bis eigentlich sogar ins Sozialgesetzbuch. Der einzige Fall, wo der Begriff der Freiwilligkeit auftaucht, ist das Haushaltsrecht der Kommunen. Das heißt aber nicht, dass die Sache an sich freiwillig ist.
Aber leider werden wir trotzdem eben in den Kommunen in der zweiten Riege einsortiert, sozusagen. Ja.
Aber es ist ein Ansatzpunkt, dass man eben da zum Beispiel mal anfängt, klarzustellen, nein, es ist nicht freiwillig.
Vielleicht noch, vielleicht noch ein Wort zu Österreich, weil ich finde, das ist ein gutes Beispiel, weil gerade auch immer wieder die Frage nach der Wertschätzung da war. Mhm. In Österreich erlebe ich das tatsächlich so, dass das Musikschulwesen als solches auch eine bessere Wertschätzung genießt als hier. Es gibt in Oberösterreich immer so die Formulierung, wenn du die Musikschule suchst, dann guck zu, dass du das schönste Haus im Ort suchst, das ist die Musikschule, weil die eine Zeit lang sehr viele historische Gebäude dann in Musikschule umgewandelt haben. In Österreich sind die Musikschullehrkräfte Landesbedienstete und werden so bezahlt wie die Lehrer an allgemeinbildenden Schulen. Das macht schon mal eine Menge aus. Nicht nur im Portemonnaie, da sowieso, aber es macht auch eine Menge aus an Augenhöhe und an Signal in eine Gesellschaft rein. Natürlich ist das ein Signal einer Gesellschaft, wenn an Musikschulen prekär gearbeitet wird und an allgemeinbildenden Schulen im Wesentlichen eben nicht. Damit signalisiert eine Gesellschaft natürlich auch schon diese zwei Klassen. Ne? Ob das hinterher die Länder bezahlen oder die Kommunen, das soll mir letztlich auch egal sein. Also es wäre jetzt auch kein Allheilmittel im Moment zu sagen, lass die Länder das bezahlen. Es muss mehr Geld rein. Mhm. Ne? Und die Finanzströme zwischen den Ländern und Kommunen sind eben sehr unterschiedlich. Ein Problem ist unser sehr stark ausgeprägter Föderalismus, um sowas in einer großen bundesweiten Aktion transportiert zu können.
Aber ja, das wäre auch meine nächste Frage.
Das ist natürlich in Österreich auch das Problem. Also nicht in jedem Bundesland in Österreich ist es so rosig wie beschrieben. Ja. Und es gibt mittlerweile auch immer mehr Honorarkräfte. Aber was in Österreich zum Beispiel schade ist, dass außerhalb diesem ganzen Musikschulwesen, dass eigentlich keine anderen Möglichkeiten gibt, Musikunterricht zu machen, außer im Blasorchester. Mhm. Also es ist alles sehr, sehr eingeengt in diesen Musikschulbereich.
Also auf Kosten der Freiheit. Freie
Musikschule oder sowas gibt es zum Beispiel nicht, oder gar keinen freien Musiklehrers. Also das finde ich zum Beispiel bei uns schon noch ein Vorteil, dass viele Möglichkeiten gibt, aber dass insgesamt mehr Geld in das System muss, das finde ich auch richtig. Und
ja.
Eine Sache vielleicht noch, weil es Geld, wir reden ja dauernd über Geld. Es gibt ein Problem mit der Höhe der Entgelte. Ich sehe das ein, wenn hier argumentiert wird, wie soll man denn davon eine private Musikschule betreiben. Auf der anderen Seite weiß ich auch, dass ab gewissen Höhen das nicht nur für die wirklich sozial Schwachen, sondern insgesamt eine prohibitive Wirkung hat. Sonst ließen sich ja auch von den privaten Musikschulen und privaten Musiklehrern ohne weiteres höhere Honorare durchsetzen. Also die Musikschule in Dortmund ist voll, die Musikschule in Düsseldorf ist auch voll. Da müsste es ja eigentlich möglich sein, im privaten Markt daneben auch für ein paar Euro mehr was anzubieten. Ne? Aber die Leute zahlen es nicht. Dann, ich habe letztens das interessanteste Erlebnis, was ich mal hatte, das war jetzt, passt nicht ganz, aber der Spruch ist ganz gut dazu, dass mir ein Vater beim Jeki-Anschlussangebot gesagt hat, nee, wenn das jetzt Geld kostet, hat meine Tochter keine Lust mehr.
Gut, zu dem Beispiel zahlen Sie nicht, das sehe ich anders. Also es ist wirklich so, ich glaube, da sind wir wieder beim Musikerberuf, dass der Musiker denkt, ich kann das gar nicht verlangen. Ich glaube, das ist ein Riesending.
Aber Sie sind doch Geschäftsmann.
Genau, ja.
Verlangen Sie es doch.
Ich verlange es ja auch. Ich sage ja nichts. Wir sind die teuerste Musikschule in Bonn und schon seit Jahren und es ist in Ordnung so. Aber nur so schaffe ich es ja auch, dann einen gewissen Standard zu bekommen. Aber viele Kollegen, das merke ich im Verband, da besteht immer die Angst, man schielt als freie Musikschule, was nimmt denn die Kommunale? Da kann ich nicht mehr nehmen. Das ist eigentlich Quatsch. Ich muss zusehen, dass ich eben die eigene Säule, meine Alleinstellungsmerkmale und so weit anhebe, dass ich sage, ich mache einiges anders als die kommunale Musikschule und kann dann eben ein höheres Honorar verlangen. Weil es kann nicht funktionieren, dass ich als Freie den Beitrag nehme von der kommunalen Schule, die, ich sage jetzt mal, wenn der Betrag von 50% gefördert wird, wie soll das denn gehen? Na, also ich muss dann schon zusehen, dass ich da meine Alleinstellungsmerkmale raushebe. Wir haben es ausgearbeitet in Bonn, wo ich herkomme, und wir funktionieren da ziemlich gut am Markt. Das ist überhaupt kein Problem und kommen uns auch nicht in die Quere. Und das, also ich sage mal so, wenn Eltern die gewisse Leistung haben, die sie auch für gut befinden, dann wird da auch mehr bezahlt.
Aber das ist ein Statement. Ich möchte mal ganz kurz zum Prozedere, weil jetzt ja schon hier Stimmen laut werden. Wir sprechen ja gerade sehr lebendig und angeregt, aber es gibt natürlich, es würde vielleicht Sinn machen, unser Gespräch zu öffnen für Ihre Fragen hier an die Podiumsteilnehmer. Gleichzeitig droht eine Pause mit Kaffee und Kuchen und so weiter. Das heißt, die ganze Energie ist vielleicht verpufft. Sollen wir mal das Gespräch öffnen und vielleicht ein bisschen die Pause nach hinten?
Erst die Pause und dann das
Gespräch. Ich weiß es nicht. Lass uns
diskutieren.
Also wenn Ihr Veto das Einzige ist.
Jetzt muss er rauskommen.
Das ist ja demokratisch. Gell? Also, dass wir jetzt mal öffnen und solange die Kräfte reichen, diskutieren. Ja? Dann nehme ich die Gesprächsfragen mal auf. Hier erstmal Frau Kraus.